ARD Sounds.
Was ich dabei bemerkenswert fand, dass aus diesem Gespräch von der Polizistin eben mit den Mitarbeitern von Fabians Vater die Ermittlungen in Richtung Gina H. nochmal gelenkt wurden.
Sie hat dann erzählt, dass sie dem Tag, als Fabian verschwunden ist, den ganzen Tag am oder in ihrem Pferdestall gearbeitet habe.
Sie hat quasi einen direkten Alibi geliefert.
Trotzdem fällt das natürlich auf, wenn eine Frau, die eigentlich nur in einer vermissten Sache befragt wird, so von sich gibt.
Die Mutter des Vaters von Fabian. Ich habe was ganz anderes erwartet.
Der Richter hat sie dann ja auch gefragt, ja, ob sie nicht wolle, dass dieser Fall aufgeklärt wird. Ja, immerhin sei sie ja die Oma und habe einen lieben Enkel gehabt. Und da hat sie gesagt, ich möchte das nicht wissen.
Das ist am 5. Verhandlungstag passiert, in der vergangenen Woche beim Prozess um den Tod des 8-jährigen Fabian aus Güstrow. Heute stand Verhandlungstag Nummer 6 vor dem Landgericht in Rostock an. Ich bin Annette Even. Willkommen zu MV im Fokus Spezialfall Fabian, der Prozess. Ihr hört uns wie immer in der kostenlosen App von ARD Sounds und überall da, wo es Podcasts gibt. Dieser Prozess, der bedeutet für die beiden Kollegen aus dem Ostseestudio Rostock jedes Mal sehr lange Tage. Diesmal wart ihr mehr als 7 Stunden bei Gericht und jetzt im Podcaststudio. Schön, dass ihr da seid, Andreas Frost und Dennis Mollenhauer.
Ja, hallo.
Hallo.
Wir haben viel zu hören bekommen und haben da lange gesessen, aber wir machen das ja für euch da draußen mit zuzuhören und versuchen das einzuordnen. Aber da sitzen 3 hauptberufliche Richter und 2 Schöffinnen, die müssen nicht nur zuhören und das einordnen, sondern sie müssen das noch sehr viel gewissenhafter machen, weil sie daraus irgendwann mal ein Urteil machen müssen.
Und dann sitzt da auch noch eine Mutter, die ihren Sohn verloren hat, die da auch jetzt nochmal durch muss durch den ganzen Prozess.
Ja.
Da sind wir, glaube ich, ganz froh, dann auf der berichtenden Seite zu sein.
Und heute sind ja wieder eine ganze Menge Sprachnachrichten vorgespielt worden und Chatverläufe vorgelesen worden, die Gina H., die Angeklagte, mit Fabians Vater, mit dem sie ja lange zusammen war, ausgetauscht hat. Und zwar eigentlich, als sie sich schon getrennt hatten, genau. Aber sie sind ja immer noch dabei gewesen, versuchen sich ja wieder zueinander zu kommen.
Ja, diese ganzen Sprachnachrichten, das ist ja auch so ein bisschen, das wird zum Lückenfüllen gesagt im Prozess, sage ich mal. Also zwischen den Zeugen, wenn da dann noch Platz ist, dann werden da immer wieder Sprachnachrichten angehört, Chatverläufe dargestellt, weil das eben super, super viele sind und so kann man die Zeit dann effektiv nutzen, sage ich jetzt einfach mal. Heute auch wieder großes Thema, eben diese Streitigkeiten, dieses Hin und Her zwischen den beiden. Und heute ging es ja vor allem um den Zeitraum, wo Fabian schon verschwunden war und wo dann eben aktiv nach ihm gesucht wurde. Und ich glaube, die Themen haben wir in den letzten Folgen schon ganz gut dargestellt. Eifersucht, du arbeitest zu viel, immer so ein Hin und Her. Was ich heute aber fand, was sich gezeigt hat, dass Gina, dem Vater von Fabian, immer wieder Vorwürfe gemacht hat, der dann auch teilweise geantwortet hat, ich habe gerade keinen Kopf dafür. Also der hat sich dann nicht unbedingt auf diese ganzen Streitigkeiten eingelassen, sondern der hat gesagt, ich bin gerade unterwegs und suche meinen Sohn. Also ich bin in ganz Güstrow unterwegs, ich kann mich darauf gerade nicht einlassen.
Und sie hat irgendwie ihre Hilfe angeboten, sie wollte ihn trösten, sie wollte bei ihm sein, sie wollte für ihn da sein. Und das kommt in unzähligen Sprachnachrichten, dass sie ihm sagt, ich möchte doch für dich da sein, aber ich darf nicht bei der Suche mithelfen, du stößt mich weg, denn er meldet sich wohl sehr selten bei
ihr. Ich fand das fast schon ein bisschen aufdringlich, wie sie wieder und wieder ihre Hilfe angeboten oder eben aufgedrängt hatte.
Den irgendwie. Eindruck hatte ich auch, ja. Dann gibt es eine sehr abweichende Stelle ein bisschen, muss man schon sagen. Der Vater sagt am Sonntag, da ist Fabian schon 2 Tage verschwunden und er sagt, ich habe langsam keine Hoffnung mehr. Ich glaube, ich muss schon mit dem Schlimmsten rechnen. Und die Antwort von Gina H. darauf ist, sie spricht ihm keinen Mut zu, sie macht ihm keine Hoffnung. Es geht bei ihr wieder darum, dass sie nicht wahrgenommen würde und doch eigentlich nur für ihn da sein wolle. Das war schon ein bisschen ich-bezogen und auch selbst mitleidig aus meiner Sicht.
Ja, und dann hat sie auch immer wieder gesagt, was ich auffällig fand, dass die Probleme, die sie vorher hatten, jetzt doch eigentlich egal sein. Also die hatten sich ja kurz vorher getrennt, Fabians Vater hatte Schluss gemacht und das war für sie immer wieder so ein Argument. Ich weiß, das ist gerade schlimm, aber gerade jetzt können wir doch wieder zusammen sein. All das, was vorher war, ist jetzt ja gerade in so einer für dich schwierigen Situation egal. Bitte lass mich dir helfen. Also um Fabian ging es da relativ wenig, sondern immer um dieses, ich will für dich da sein, lass mich dich umsorgen.
Das hat er ihr, also der Vater von Fabian hat ihr das dann ja auch nochmal so dargestellt, dass sie ihn das ankotzt, wie sie reagiert. Ja. Und aber so ganz kam er auch nicht von ihr los, immer noch nicht, würde ich sagen, in dem Augenblick. Dann gab es ja eine andere Sprachnachricht, die Gina an einen anderen Bekannten geschickt hat. Und da war sie auf einmal sehr sachlich, nüchtern, hat ja. sie so einen Satz gesagt wie, naja, der Fabian wird schon Gründe da haben, warum er weg ist.
Und vorher hat sie auch noch gegähnt, das fand ich da irgendwie ja sehr, sehr herausstechend oder, mhm. oder ja, das hat dem Ganzen noch so einen anderen Geschmack irgendwie verliehen, dass sie da wirklich gegähnt hat und dann das einfach relativ salopp mhm. gesagt hat, der wird schon Gründe haben, warum er weg ist. Gegenüber dem Vater von Fabian hat sie ja immer wieder beteuert, wie wichtig ihr Fabian sei und dass ihr das auch nahe gehen würde. Das kam in der Nachricht jetzt nicht so rüber.
Finde ich auch.
Also ja, ist auch nur ein Auszug, muss man auch dazu sagen, aber trotzdem anhand dieses Beispiels, ja.
Von den Sprachnachrichten fand ich dann noch interessant, eine klang so, als habe Gina H. ihr Alibi abgesprochen für den Tattag.
Und das auch schon, oder das, nachdem Fabian verschwunden wurde. Also da wurde er noch nicht, da wurde die Leiche noch nicht gefunden, sondern ich glaube, einen Tag, nachdem Fabian verschwunden war, war das tatsächlich schon ja auch mit dem Wortlaut Alibi ja irgendwie Gesprächsthema bei ihr und zwei Freunden.
Ja, nämlich dem einen hat sie wohl geschrieben, ich wollte offenbar gegenüber der Polizei, die wohl schon bei ihr einmal gewesen war, nicht sagen, dass ich mit dir zusammen war am Tattag, angeblich am Nachmittag. Das sieht auch die Staatsanwaltschaft so. Ich wollte dich da raushalten. Und dann hat sie einen zweiten Bekannten gehabt, der offenbar bereit war, das alles mit so hinzudeichseln. Wahrscheinlich wussten die beiden aber noch nicht, dass Gina H. mal wegen des Todes von Fabian verhaftet wird, sondern das war eben alles noch während der Phase, als Fabian vermisst wurde.
Und trotzdem wurde sich da schon irgendwie über Alibis ausgetauscht, warum auch immer da versucht wurde, sich dann gegenseitig zu decken.
Gerade das viele Menschliche in diesem Prozess beschäftigt ja ganz viele Leute draußen, euch auch alle, die uns jetzt hier zuhören, also vollkommen zu Recht.
Es gibt ja wirklich immer viel hin und her und ja sehr viele neue Fakten, die manche Sachen dann noch in so ein neues Licht irgendwie rücken. Also
ja, aber dieses Menschliche ist, glaube ich, auch, was viele Medien jetzt dazu veranlasst hat, aus dem Gerichtssaal direkt zu berichten.
Ja.
Das dürfen die erstmal, also das Publikum, heute auch wieder mehr als 80 Leute im Zuschauersaal, die dürfen ihre Handys nicht benutzen. Journalisten dürfen grundsätzlich ihre Computer benutzen, nur ihre Computer, und dürfen davon da auch sofort schreiben und das nach draußen senden. Also was sie gerade gehört haben, kann schon 5 Minuten später im Online-Ticker einer großen Zeitschrift im Online-Ticker stehen.
Nur Video- und Tonaufnahmen sind eben nicht erlaubt.
Das ist grundsätzlich erlaubt. Aber wenn dann Journalisten anfangen, im Saal während der Verhandlung zu fotografieren, und das hatte den Einstein heute, das geht dann zu weit, und das hat heute auch der Richter nochmal deutlich gemacht, eine deutliche Mahnung ausgesprochen an die Journalisten.
Sehr, sehr deutlich,
ja. Dass auch diese Live-Ticker, die ja sehr, sehr viele kleine Details mit nach draußen bringen, was grundsätzlich ja gut ist. Je mehr, ist ja ein öffentlicher Prozess. Eigentlich kann man da jeder zuhören. Aber es beeinflusst natürlich auch Zeugen, könnte Zeugen beeinflussen, die draußen sind. Und der Richter meinte, also was dürfe nicht zu einer Vorverurteilung der Angeklagten führen. Und wenn das Gericht irgendwann den Eindruck habe, es sei kein rechtsstaatlicher Prozess mehr möglich, dann könnte es auch dazu kommen, dass diese Live-Berichterstattung aus dem Gerichtssaal verboten wird. Er könnte das unterbinden.
Das hat es wohl so noch nicht so oft gegeben, so wie ich den Richter verstanden habe. Aber es ist eben nicht undenkbar. Und er hat es tatsächlich in Aussicht gestellt, wenn sich jetzt demnächst nicht alle an die Spielregeln halten.
Obwohl er ja auch hohe Hürden hat, um sowas zu verbieten. Denn ja, angenommen, irgendjemand weist ihm danach, er hat Öffentlichkeit vom Prozess ausgeschlossen über längere Zeit, dann könnte der ganze Prozess irgendwann in der Revision platzen und muss dann neu geführt werden. Okay, kommen wir nochmal zu Zeugen, die heute gehört worden sind. Also da, wo es eigentlich gar nicht so ums Menschliche ging, um andere menschliche Aspekte, aber es gab, Dennis, heute zwei Landwirte, die da waren.
Genau, und wieder im Fokus sozusagen der Pickup, dieser orange Pickup von Gina H., von der Angeklagten. Da ging es beim letzten Mal ja schon darum, wo der denn so gesehen wurde, und diese beiden Landwirte, die haben am Tag von Fabians Verschwinden auf einem Feld bei Klein Upal gearbeitet. Die haben da Steine aus dem Feld gesammelt, wenn ich das richtig erinnere. Und beide Landwirte haben ausgesagt, dass sie in ihrer Mittagspause, das soll so zwischen 12 und 13 Uhr ungefähr gewesen sein, das Auto von Gina H. dort haben langfahren sehen.
Und der eine meinte sogar, er habe in dem Auto die Fahrerin gesehen, die sei blond gewesen mit offenem Haar. Und da sie beide das Auto kannten und wussten, dass es Gina H. gehört.
Genau, die beiden kamen da auch aus der Gegend und da hat man das Auto dann wohl öfter gesehen.
Und darum haben sie dann über Gina H. auch noch gesprochen.
Ja, da wurden relativ, wir sagen es jetzt einfach mal, schlüpfrige Sprüche gebracht. Das muss man jetzt nicht zwingend wiederholen. Was ich da interessant finde, dass der Richter da bei beiden trotzdem nochmal sehr genau nachgefragt hat, was denn da gesagt wurde. Da hat man, finde ich, gemerkt, dass die beiden ja sich ein bisschen geschämt haben. Keiner wollte letztendlich wirklich sowas gesagt haben, hat es dann immer dem anderen zugeschoben. Aber das ist ja durchaus wichtig, um ja Aussagen abzugleichen und vielleicht auch um zu oder sicher zu gehen, dass es auch wirklich am entsprechenden Tag passiert ist, wenn ich das jetzt für mich so richtig verstanden habe.
Ich glaube, das war noch ein zweites Indiz. Der eine hatte berichtet, es gab zum ersten Mal Eintopf mit Würstchen drin. Die Landwirte werden dort vor Ort, wenn sie auf dem Feld sind, von jemand anders dann versorgt und er bringt dann in diesem Fall wohl Eintopf mit Würstchen vorbei. Und das hat der andere, der ist dann ja nachher ja erst befragt worden im Anschluss, der meinte auch, ja, so viel hat er von diesem Eintopf mit Würstchen auch nicht gegessen. Aber das sind so Details, die am Rande so einer Beobachtung eine Rolle spielen, wo Richter auch gerne mal draus folgern, ja, auch die Details stimmen und Sachen, man erinnert Sachen, die nicht geschmeckt haben oder man, wenn was schlecht gerochen hat, das ist immer so ein kleines Indiz dafür, dass eine Aussage auch glaubhaft ist.
Man kann dann so auch ein bisschen sagen, okay, das scheint wirklich an diesem 10.10. passiert gewesen zu sein. Das ist ja immer die Frage, die gestellt wird, warum wissen Sie noch, dass Sie diese Beobachtung am 10.10. zum Beispiel gemacht haben? Und dann sagen Sie, ja, das war im Dienstplan und eben, ja, das komische Essen, wie auch immer, damit, ja, man auch sicher sein kann oder so sicher sein kann wie möglich, dass ja, die Zeugen da nicht irgendwie durcheinander kommen mit den Tagen.
Ganz lustig fand ich dann auch den Unterschied der beiden, wie in welche Entfernung Gina H. denn an ihnen vorbeigefahren ist. Also das Auto, ob sie drin saß, wissen wir nicht. Genau. Der eine meinte also 30, 40 Meter und dann hat der andere gesagt, auch gefragt, wie weit das, dem ist das denn gesagt worden? Hier, dein Kollege hat gesagt 30, 40 Meter und er hat gesagt, nee, viel näher. Ne? Dann ist der andere blind.
Relativ salopp gesagt, aber ja. Das hat, finde ich, gut gezeigt, auch wenn beide an dem Tag sich sehr sicher waren, dass das Auto an ihnen vorbeigefahren ist, haben sie ja trotzdem irgendwie ganz unterschiedliche Wahrnehmungen oder geben das, was sie gesehen haben, ganz unterschiedlich wieder. Und das muss man ja als Richter dann ja auch immer im Hinterkopf haben, diesen Spielraum zwischen dem, was wirklich passiert ist und dem, wie die Leute das wahrgenommen haben. Mhm. Auf jeden Fall wurden dann heute ja auch noch so Satellitenbilder gezeigt, dass man auch ganz genau sehen konnte, okay, da waren die Landwirte, da soll das Auto vorbeigefahren sein. Und da wurde dann auch nochmal gezeigt, das ist halt der Weg, den das Auto entlang gefahren ist, der führt zum Fundort von der Leiche von Fabian.
In ungefähr 1 Kilometer Entfernung.
Und wenn man dann guckt in der Anklageschrift, wann das Ganze passiert sein soll, dann würde das würde das in die Chronologie passen sozusagen, dass sich zu diesem Zeitpunkt, also um die Mittagszeit, ein Auto eben von diesem Tümpel entfernt.
Und es gibt vorher, also wenn man von dem Ort, wo die beiden Bauern das Auto gesehen haben, zurückfahren würde Richtung Fundort, da gibt es nicht allzu viele Abzweige nach links und rechts. Stimmt. Also gut, das muss das Gericht irgendwann bewerten, wie das zu sehen ist. Dann als Teil der Polizeiarbeit, die bis da damals gelaufen ist, da wäre ich auch nicht drauf gekommen, wie haben die sind die überhaupt auf die Landwirte gekommen, dass die als Zeugen gehört werden? Denn die sind nicht von alleine zur Polizei gegangen.
Nee, die haben das ja, sie haben zwar irgendwelche Beobachtungen gemacht, aber die haben dem am Anfang gar nicht so eine große Bedeutung beigemessen. Der eine von den Landwirten, der wurde tatsächlich in so einer Straßenkontrolle quasi als Zeuge ausfindig gemacht. Also die Polizei hat die Straße abgesperrt und hat dann alle Leute, die vorbeigefahren sind, in der Nähe von Klein-Upal müsste das gewesen sein, gefragt, ob sie an dem Tag irgendwas gesehen haben. Und erst da ist ihm dann wohl aufgefallen, ach ja, ich habe ja was gesehen. Mensch, das könnte ja wichtig sein.
Und das war dann schon 4 oder 5 Wochen, nachdem Fabian gefunden worden war. Ne? Aber diese Art der Ermittlungsarbeit, ich weiß, dass man gerne Blitzerkameras auswertet, nicht nur nach Geschwindigkeit, sondern einfach nach Kfz-Kennzeichen oder auch also Leute, die überhaupt nicht zu schnell gefahren sind, aber ob man da Leute auch dann drauf erkennen. All solche Sachen werden ausgewertet. Aber was die Polizei extra eine Straßenkontrolle macht, um Leute zu finden, die sie bei Nachbarschaftsbefragungen eben nicht in der Gegend hat befragen können, sondern Leute, die da häufiger vorbeifahren, fand ich schon spannend.
Und es scheint ja
in diesem Fall Erfolg zu haben.
Genau, genau. Dann wurde ja auch noch eine weitere Zeugin gehört, die auch das Auto gesehen hat. Die war gleich in zwei Funktionen da, würde ich mal sagen. Einmal, weil sie eben dieses Auto gesehen hat und weil sie auch mit Gina H. befreundet gewesen ist. Aber erstmal zum Auto. Die Zeugin hat gesagt, dass sie das Auto auch am Freitag, den 10.10., also dem Tag von Fabians Verschwinden, gesehen hat. Aber erst um 15 Uhr, also ein bisschen später. Da dann aus Richtung Reimershagen kommend, was ich da interessant fand, dass sie sich aber hundertprozentig sicher war, dass sie Gina H. am Steuer gesehen hat. Und wenn sie befreundet waren, dann ja, hätte ich jetzt gesagt, ist die Chance auch hoch, dass ja, man diese Person dann erkennt.
Ich weiß jetzt nicht genau, wie viel Bedeutung diese Aussage, diese Beobachtung nachher für die Rekonstruktion des Tagesablaufs von Gina H. und für die Tat, denn die mutmaßliche Tat von ihr sein wird. Es war schon am Nachmittag, weit nach der angenommenen Tatzeitpunkt und auch ein bisschen zur falschen Seite von Reimershagen, wo Gina H. ja gewohnt hat.
Aber sie saß im Auto. Das ist zumindest ein Punkt, dass sie an dem Tag wohl doch im Auto saß.
Sie war nicht den ganzen Tag im Stall und hat mit den Pferden gearbeitet, genau. Wie sie auch irgendwann mal erzählt hat. Ich fand an dieser Frau noch mehrere Sachen interessant. Ja, und definitiv. Zwar, sie war ja eine Nachbarin. Seit 2023 wohnte sie drei Häuser entfernt von Gina H. und hat relativ viel von ihr mitbekommen.
Und sich hat auch vielleicht mit ihr angefreundet. Also sie hat ja auch gesagt, dass sie mit der Zeit schon mehr als Bekannte waren. Also man hat öfter mal was miteinander gemacht. Man hat sich sehr, sehr oft gesehen. Die Zeugin hat dann aber auch gesagt, dass Gina ihr mit der Zeit ja so ein bisschen zu fordernd wurde. Also könntest du mein Kind nochmal da abholen? Könntest du heute auf mein Kind aufpassen? Dass sie da wohl sehr viele Forderungen gestellt hat und daraufhin hat die Zeugin gesagt, hat sie dann eher wieder so ein bisschen Distanz gesucht, weil ihr das wohl ein bisschen zu viel war.
Aber bis dahin hat sie eine ganze Menge Beobachtungen gemacht, auch zum Verhältnis zwischen Gina H. und dem Vater von Fabian. Der war häufig, eigentlich täglich da, sagt sie, hat da vielleicht auch mitgelebt, hat vor allem immer die Pferde versorgt, also das Pferd und die vier Ponys, wie wir sagen sollen. Aber sie meinte, der war wie ein Knecht, hatte sie den Eindruck. Der würde auch alles da reingebuttert haben, was er so habe. Konnte allerdings jetzt nicht konkret sagen, wie viel Geld Fabians Vater für Gina Haas Hobby, die Pferde, bezahlt hat.
Das war ja auch so ein Vorwurf in der Anklage, dass Gina H. halt diesen Lebensstil, der mit der Beziehung zu Fabians Vater einhergeht, praktisch wiedererlangen wollte. Deswegen fand ich das ganz interessant, dass das jetzt auch nochmal so dieser Blick von außen sozusagen war, wo es wohl auch so gewirkt hat, als würde er da sehr, sehr viel ja, geben, also sehr, sehr viel arbeiten und wohl auch sie finanziell unterstützen.
Aber sie hat wohl auch ganz laut mit ihm geschimpft draußen auf der Koppel und das war wohl für alle Nachbarn zu hören. Das war auch wohl immer nicht ganz so toll anzuhören. Gina H. soll da gegenüber Fabians Vater hin und wieder einen rauen Ton angeschlagen haben. Und sie hatte dann noch eine Beobachtung oder eine Einschätzung. Sie glaubt, also diese Zeugin, diese bisschen Freundin, gute Bekannte, dass bei Gina H. die Pferde wichtiger waren als ihr eigenes Kind. Da frage ich mich, wie weit das jetzt im Prozess noch wichtig wird, so eine Beobachtung. Vielleicht schließt da irgendjemand raus, wenn ihr eigenes Kind nicht so wichtig war, war ja vielleicht auch Fabian nicht wichtig. Das weiß nicht. Das wird sich zeigen.
Ja, und wer was glaubt, das war heute ja auch noch Thema. Da hatte der Verteidiger von der Angeklagten auch die Zeuge nochmal drauf angesprochen, wie das denn so mit Dorftratsch aussieht. Was wird denn so in Reimershagen erzählt? Und da hat dann die Zeugin auch eingeräumt, dass ja da jetzt viele Leute ein sehr schlechtes Bild von Gina haben. Das soll vorher jetzt aber nicht zwingend so gewesen sein. Also davor hat sie gesagt, dass ja, sie ja mehr oder weniger Teil der Gemeinde war, beziehungsweise dass alle sie da so genommen haben, wie sie ist. Und die Zeugin selbst hat auch gesagt, sie kann sich eigentlich nicht vorstellen, dass Gina so etwas getan haben soll. Das sieht ja auch der Vater von Fabian ähnlich. Der hat ja auch gesagt, dass er Gina nach wie vor für unschuldig hält. Ja, den Vater, den sieht sie, also die Zeugin sieht den Vater noch fast täglich, weil er sich hier noch um die Pferde dort in Reimershagen kümmert. Und mit ihm hat sie jetzt nie direkt über das geredet, was die Staatsanwaltschaft gegen Gina in der Hand hat. Da hatte der Richter nochmal nachgefragt, wenn man sich noch täglich sieht, ob das nicht irgendwie Gesprächsthema wäre. Da hat sie gesagt, dass sie darüber jetzt nie so direkt gesprochen haben. Allerdings soll der Vater ja mal was anderes zur Sprache gebracht haben.
Ja, er soll mal den Verdacht geäußert haben, dass die Mutter und eine Freundin der Mutter was mit der Sache zu tun habe. Auf Nachfrage konnte er das wohl nicht begründen, aber allein diese Aussage, die wohl stattfand, als Gina H. längst in U-Haft saß, da ging schon deutliches Raunen heute durch den großen Saal.
Da wurde es dann immer laut. Sonst sind die Leute ja doch recht diszipliniert, was das angeht, aber da wurde es laut.
Eine wichtige Zeugin hatten wir auch noch, eigentlich aber nicht so sehr, was sie gesehen hat, das hat man später ja auch noch selber mit Spuren festgestellt, sondern wann sie es gesehen hat und wann sie darauf gekommen ist, es der Polizei mitzuteilen. Das fand ich auf dem Wege der Ermittlung und der Rechtsfindung und der Einstellung von Zeugen, wann sie was erzählen, eine spannende Episode heute aus dem Prozess.
Ja, es ging um ein Feuer, was sie gesehen hat, und zwar am 10.10. Die Zeugin, die wohnt in Klein-Upal, hat da selbst einen kleinen Hof mit Pferden, und sie hat erzählt, dass sie eben am 10.10. mit einem Pferd spazieren gegangen ist, und zwar genau in der Nähe dieses Tümpels. Und um 15 Uhr, das lässt sich dann auch aus den Daten der Fotos, die sie gemacht hat, schlussfolgern, um 15 Uhr hat sie dort ein Feuer gesehen.
Und das hat sie fotografiert. Und dachte, das ist ja ungewöhnlich, warum ist hier ein Feuer? Weit und breit ist keiner, das Feld wurde nicht bestellt. Aber dann hat sie noch ein Foto gemacht und auch ein drittes. Und auf dem dritten meinte sie, da hat jemand das Schilf brandgerodet. Und das hat sie dann zur Kenntnis genommen und dann hat sie die Fotos erstmal vergessen, in Anführungsstrichen.
Genau, die Fotos, die haben wir heute gesehen. Und ich glaube, das, was sie gedachte, was da schon abgebrannt wäre oder so, dass das einfach der Schlamm vom Tümpel gewesen ist, wodurch vielleicht so ein bisschen verbrannt aussah.
Ja, da war sie ja auch so 60, 70 Meter entfernt, der Tümpel, vom Weg, wo sie war, soweit wir das jetzt wissen. 4 Tage später wurde sie dann aber von der Polizei gefragt. Die sind ja von Haus zu Haus in Klein-Upal gegangen, offenbar, und haben die Leute gefragt, haben sie was gesehen? Und die Polizei hat ganz allgemein wohl gefragt, haben sie was gesehen?
Und da ist ihr jetzt erstmal nichts eingefallen.
Da ist ihr nichts eingefallen, weil sie einfach nicht glaubte, dass dieses Feuer irgendwas mit Fabians Verschwinden zu tun haben könnte.
Sie hat sich das ja auch selbst erklärt. Da hat jemand Schilf abgebrannt und hat innerlich wahrscheinlich so einen Haken dran gesetzt.
Und dann kam aber nochmal 2 Tage später, glaube ich, nochmal eine Polizistin vorbei und hat gezielt dann nach einem Feuer gefragt.
Und da ist ein bisschen die Schuppen von den Augen gefallen.
Ja, auch sehr erschrocken. Ne? Also sagt bitte nicht, das ist das Kind gewesen, hat sie denn gesagt. Und da hat sie auch Tränen wieder jetzt in den Augen gehabt. Das war sonst eine ganz gestandene Frau, die da ausgesagt hat.
Sehr, sehr locker, sehr entspannt gewirkt und erzählt.
Diese Erinnerung an diese Sache, oh Gott, war das Fabian, den ich da habe brennen sehen? Denn in der Anklage steht ja, Gina H. habe das Kind angezündet, um den Leichnam, nicht das Kind, aber dann den Toten angezündet, um Spuren zu verwischen. Und das ist schon eine Episode, die auch, wovon es ähnliche Sachen geben wird in den folgenden Prozesstagen, jetzt in den nächsten Tagen. Das hat der Richter heute darauf hingewiesen.
Der hat das ein bisschen sensibilisiert, dass wir morgen zum Beispiel verschiedene Sachverständige hören werden, wo es dann unter anderem um Blutspuren geht, wo es aber auch um Faserrückstände geht, die dann wahrscheinlich auch vor an der Leiche gefunden wurden. Und da hat der Richter auch schon gesagt, dass da wahrscheinlich dann auch Bilder im Gerichtssaal gezeigt werden, die dann eben, doof gesagt, jetzt nichts für schwache Nerven sind, und auch explizit an Fabians Mutter hat er sich gewandt und gesagt, dass sie vielleicht die nächsten Tage lieber zu Hause bleibt. Da hat die Anwältin der Mutter auch direkt genickt und gesagt, ja, das ist klar, sie wird die nächsten Tage nicht dabei sein. Und auch Richtung Publikum hat der Richter das nochmal gesagt, dass die Leute sich quasi jetzt schon mal bewusst dessen sein sollen, was sie dort sehen könnten, damit da eben keiner ein böses Erwachen hat oder dann vielleicht traumatisiert im schlimmsten Fall herausgeht. Also da können wir jetzt, glaube ich, schon mal eine kleine Triggerwarnung für die nächsten Folgen aussprechen.
Vielen Dank euch beiden. Wenn ihr MV im Fokus abonniert und Pushes aktiviert, dann bekommt ihr immer direkt die Info, wann eine neue Folge draußen ist, und verpasst auch nichts. ndr.de/mv. Da findet ihr alle Beiträge zu Fabian, und in der kostenfreien App von ARD Sounds könnt ihr euch auch nochmal, wie vorhin schon erwähnt, die allerersten Folgen anhören. mv@ndr.de, die E-Mail-Adresse möchte ich euch auch noch mitgeben, wenn ihr eine Frage habt, vielleicht eine juristische oder so, oder eine Anregung rund um den Prozess, dann schreibt uns sehr gerne, wir lesen da auch wirklich alle Mails und beantworten sie dann. Und zu guter Letzt habe ich auch noch einen Podcast-Tipp für euch. Natürlich zu finden in der App von ARD Sounds.
Hallo, ich bin Marek Erhardt, Schauspieler und Ehrenkommissar.
Und ich bin Ralf-Martin Mayer, Hamburgs Polizeipräsident AD.
Im NDR-Podcast True Crime Hamburg, der Polizeipodcast, erzählen wir euch jeden zweiten Mittwoch von wahren Kriminalfällen aus der Hansestadt. Von gerissenen Erpressern, von den abscheulichen Säurefassmorden und von der spektakulären Jagd nach dem Bankräuber Thomas Wolf. Alles Fälle, die sich in Hamburg abspielten und deutschlandweit für Schlagzeilen sorgten.
Wir durchleben mit euch echte Kriminalfälle, aber wir gucken auch auf das, was man daraus lernen kann. Und dabei sagen wir euch dann eben, wie arbeitet die Mordkommission, wie geht das mobile Einsatzkommando vor, welche Rolle spielt der Zeitfaktor bei vermissten Fällen und.
Wir gucken auch kritisch auf die Polizeiarbeit, denn auch das ist nicht ganz unwichtig, denn ich weiß, Ralf, du denkst es anders, aber die Polizei macht ja nicht immer alles richtig.
Das wissen die Leute und deswegen ist es, glaube ich, richtig, dass wir auch kritisch gucken, aber eben auch erklären, wie es weitergegangen ist und was hat man mittlerweile daraus gelernt.
True Crime Hamburg, der Polizeipodcast.